Seit über 40 Jahren recherchiert Günter Weyraff in den unterschiedlichsten Rollen undercover. Mal in der Redaktion der Bild-Zeitung, mal als Türke Ali bei Thyssen oder jüngst als Frank K. in einer Backfabrik. Herr Weyraff, vielleicht als erstes die Frage, was motiviert Sie denn seit über 40 Jahren immer wieder in unterschiedlichen deutschen Betrieben undercover zu ermitteln?
Nun, da kommt einiges zusammen. Ich bin dadurch lernfähig. Ich bin von Natur aus eher, ja, mediativ. Ich sehe das gut in den Menschen, aber in den Rollen selbst erlebe ich ja eine ganz andere Welt, eine ganz andere Gesellschaft. Und da ist auch eine Zugehörigkeit. Ich fühle mich denen noch am ehesten zugehörig, die nicht dazugehören, weil ich mich doch in vielem sehr fremd in einer Gesellschaft fühle, die so auf Ausbeutung, auf Vorteilnahme ausgerichtet ist und wo Menschen nach ihrem Status, ihrem Prestige beurteilt werden, das, was sie vordergründig leisten, oft auf Kosten von anderen, nicht was sie erleiden. Vielleicht auch ein urchristlicher Zug, kommt doch Abenteuerlust sicher, spielt eine Rolle, aber auch aus einem Gerechtigkeitsempfinden. Und ich kann inzwischen auch aufgrund einer gewissen Akzeptanz einiges verbessern. Ich kann vor Ort schlimmste Zustände anprangern, aber auch dann verbessern helfen und kann so immer wieder Menschen auch zu ihrem Recht verhelfen.
Wenn man sich Ihre Reportagen durchliest, ist man immer wieder geschockt, was Sie erleben, was Sie für ein paar Monate oder ein paar Wochen erleben, was andere jahrelang erdulden und erleiden. Eine der letzten Reportagen war in einer Großbäckerei, die für die Supermarktkette Lidl produziert. Schildern Sie doch vielleicht mal ein bisschen, was haben Sie dort an Arbeitsbedingungen erlebt?
Ja, das ist nun leider auch keine Ausnahme. Inzwischen habe ich Zuschriften und Besuche auch von anderen in ähnlichen Verhältnissen, die woanders arbeiten. Also das war wirklich, das ist nicht übertrieben, man fühlte sich wie in einem Straflager. Und selbst Kollegen, die sagten, ja hoffentlich werden wir hier gekündigt. Ich sage, warum kündigt er nicht selbst? Ja, da kriegen wir eine Sperre vom Arbeitsamt. Das waren Zustände, wo ein Inhaber das Optimale versuchte, aus Mensch und Maschine rauszupressen. Es wurde nicht investiert, die Maschinen, die Fließbänder blockierten ständig, dann purzelten die heißen Bleche auf uns. Wir mussten in die laufende Maschine greifen, um die wieder in Gang zu setzen. Alle hatten Verbrennungen, ja, ich auch. Alle hatten wir an Armen, am Körper Verbrennungen. Es gab nicht mal Notfallapotheke und Verbandskassen, alles das fehlte. Und jetzt läuft allerdings eine Strafanzeige gegen den Inhaber wegen Körperverletzung. Es wurden keine Arbeitszeiten eingehalten. Wenn Lidl mehr orderte, dann musste man 14 Stunden am Stück arbeiten. Manche mussten 2-3 Wochen ohne freien Tag durchschuften. Dann kam es aber auch vor, wenn Lidl weniger brauchte, dass man morgens von weit her zur Arbeit kam. Dann hieß es, geht wieder nach Hause. Das wurde nicht bezahlt. Es wurden keine Feiertagsschichten bezahlt. Viele bekamen ihre Krankheitstage nicht mehr bezahlt, besonders Ausländer. Also es war eine Entrechtung, dass man sich an frühkapitalistische Zustände erinnerte. Die Anlage wurde überwacht mit Kameras. Der Inhaber konnte über Internet überall zugreifen. Kollegen, die er loswerden wollte, die belauerte er sogar in der Nachtschicht. Einmal war es von seinem Schlafzimmer aus, dass eine Arbeiterin, die gewerkschaftlich aktiv war, die hat er dann abgemahnt. Also nachts um 3 Uhr über sein Schlafzimmer sah, dass sie statt einer weißen eine graue Arbeitshose hatte. Also das sind jetzt nur ein paar Beispiele. Ich selbst habe dort nur einen Monat gearbeitet. Ich musste mich jünger machen, sonst ich habe eine gute Maskenbildung und ich war da 49-Jähriger. Sonst kriegt man diese Jobs nicht mehr. Und nach einem Monat war ich an meinen Grenzen angelangt, obwohl ich sportlich mich vorbereitet hatte. Ich habe geschafft den Marathon wieder in 4 Stunden. Ich hatte Krafttraining gemacht und alles. Ich war einfach fix und fertig und hätte das auch nicht viel länger ausgehalten.
Nun würden natürlich Vertreter von Wirtschaftsverbänden zum Beispiel sagen, naja, das sind die schwarzen Schafe, das sind Ausreißer, das sind Außenseiter in der Branche. Was würden Sie denn sagen aus Ihrer Position? Ist das jetzt eine krasse Ausnahme oder sind diese Zustände in Deutschland zunehmend Realität?
Ich kriege ja jede Woche Dutzende Zuschriften, Falschschilderungen, Besuche. Leider hat man den Eindruck, das sind Strukturen, die sich auch in die Mitte der Gesellschaft einfressen und durch die Wirtschaftskrise, die sich zu einer auswachsenden Systemkrise auswächst, hat man den Eindruck, es wird ausgenutzt, es wird in bestimmten Bereichen wirklich darauf abgesehen, den höchstmöglichen Profit herauszuschlagen. Dazu kommt, dass über die Hartz-IV-Gesetze, über die Möglichkeiten, Leiharbeit exzessiv auszuweiten. Das haben wir der Schröder-Regierung zu verdanken, vor allem einem Superminister Clement, der seinerzeit die Gesetze so gestaltete, dass Leiharbeit dazu dient, dass Stammarbeiter abgebaut werden können und an deren Stelle willigere, billigere, schneller zu heuernde und schneller zu feuernde Leiharbeiter eingesetzt werden. Heute ist bei Neueinstellungen jeder Zweite, der nur noch befristet eingesetzt wird, unter prekären Arbeitsbedingungen und zum Teil durch Hartz IV überhaupt überlebensfähig sein muss. Dieser Clement als Superminister, der der Leiharbeiterbranche das zu Gefallen alles erlassen hat, der ist heute hochbestallter Lobbyist für die zweitgrößte Leiharbeitergruppe Adecco und bekommt da ein Vielfaches von seinem Ministergehalt. Also schändlich. Ich habe in meiner Fernsehsendung, musste ich da mit ihm zusammen, in der Maischberger-Sendung war es, glaube ich, ich konnte nicht an mich halten. Ich sage, Herr Clement, schämen Sie sich. Ich habe den Begriff Arbeiterverräter früher nie gebraucht, aber Sie sind so einer. Er hat sich nämlich über die Gewerkschaften überhaupt in seine Position seinerzeit fördern, hieven lassen und bis in seine Ministerkarriere. Und es ist einer von einer bestimmten Sorte von Politikern, die zum Glück nicht mehrheitlich, aber sie nehmen zu. Und diese Vorteilnahme und diese Korruption, das schafft nicht gerade Politik Zutrauen, bei Jugendlichen vor allem.
Nun ermitteln Sie verdeckt, gehen aber natürlich dann doch irgendwann an die Öffentlichkeit und dann nennen Sie auch Ross und Reiter. Sie nennen Klarnamen von Firmen, von Betrieben, von Unternehmen. Wie sind denn da die Reaktionen drauf, wenn die Leute auf einmal an die Öffentlichkeit gezerrt werden?
Ja, früher gab es immer eine Begleitmusik, gab es regelmäßig Prozesse, Kampagnen. Ich habe die durchgefochten, habe die alle gewonnen. Ich habe nicht nur gute Anwälte, ich kann selber juristisch inzwischen das Ganze einschätzen. Ich habe auch immer Zeugen, nicht? Eidesstattliche Erklärungen brauche ich. Das, was ich alleine erlebe, das reicht nicht. Und von daher sind meine Bücher heute zu großen Teilen gerichtsbeglaubigte Bücher. Interessant ist, dass jetzt bei der neuen Veröffentlichung aus der schönen neuen Welt, Expedition ins Landesinnere, dass da, obwohl das schon eine Auflage von über 150.000 erreicht hat, Bestseller ist, sind bisher solche Prozesse ausgeblieben. Ich habe den Eindruck, die haben daraus, ist für mich ganz angenehm, nicht? Prozesse zu führen ist nicht gerade das Produktivste, kostet Geld, Zeit, Nerven, man wird von der eigentlichen Arbeit abgehalten. Aber ich habe den Eindruck, die haben gelernt, die haben gesehen, dass sie durch solche Prozesse eigentlich noch mehr ins Blickfeld der Öffentlichkeit geraten und versuchen das jetzt auszusitzen. Ich habe sogar einem der Anwälte, die ich im Buch auch beschreibe, ich habe dem eine Falle gestellt, das Kapitel Anwälte des Schreckens mit aller Gewalt, da gibt es eine ganze Clique von Anwälten, die bundesweit Unternehmer beraten, coachen, wie man Unliebsame aus den Betrieben entfernt, nicht durch juristische Schritte, sondern durch Psychoterror, durch Mobbing, wie man Abmahnungen konstruiert, wie man Detektive einsetzt, um jemanden Fallen zu stellen, ne, als Provokateure. Es geht so weit, dass da Detektivinnen als Lockspitzel eingesetzt werden, um dann jemanden eine sexuelle Nötigung zu konstruieren, um ihn loszuwerden, Betriebsratsvorsitzenden, der die Interessen der Kollegen vertritt. Einen dieser Anwälte, der ein Buch geschrieben hat, Kündigung von Unkündbaren, wo er also geradezu illegale Methoden anempfiehlt, Willensbrechungsmethoden, Menschen, die bis zum Selbstmord getrieben werden. Ich habe das recherchiert und dem musste ich dann auch in einer Fernsehsendung begegnen und habe ihm dann ganz die Sache eröffnet und gesagt, Sie sind gemeingefährlich, so jemand wie Sie, der muss aus der Anwaltskammer ausgeschlossen werden. Der sah das noch als Werbeforum, wo er sich da tummelte und wirkt an sich abschreckend, aber vielleicht kriegt er dadurch noch neue Klientel. Ich habe ihm gesagt, tun Sie mir Gefallen, prozessieren Sie. Ja, ich stelle Ihnen sogar noch einen besten Anwalt, weil dann hätte ich die Möglichkeit, über diese Öffentlichkeit auch Opfer, Betroffene zu Wort kommen zu lassen, dass es auch öffentlich dann veranschaulicht wird. Aber den Gefallen tut er mir natürlich nicht.
Sie recherchieren ja, indem Sie in Betriebe gehen, sich eine andere Identität geben und dann dort für einige Wochen oder Monate arbeiten. Die Kolleginnen und Kollegen, mit denen Sie dann zu tun haben, die bleiben natürlich auch nach der Reportage, nach der Veröffentlichung da. Wie sind denn da die Reaktionen auf Ihre Veröffentlichungen?
Ja, die jubeln geradezu. Nicht? Das ist eine große Genugtuung, endlich macht's mal einer. Und ich werde ja auch dazu jeweils aufgefordert. Ich bekomme Zuschriften, ich bekomme Besuche, ja sogar in Veranstaltungen kommen Fremde zu mir und sagen, hier, finde das gut, was sie machen können, meine Papiere haben, ich bin arbeitslos oder brauche sie gerade nicht. Also da werde ich zum Beispiel in der Brotfabrik, die für Lidl produziert, hat mich ein Kollege erkannt, hat mir das nicht gesagt, um mich nicht zu verunsichern, zu irritieren. Und erst nach Beendigung der Arbeit ist er zu mir gekommen, hat mir gratuliert und sagt, fand er prima. Ne? Das ist also, in keinem Fall habe ich von Kollegen einen Vorwurf bekommen, dass ich sie nicht eingeweiht habe. Die wussten alle, das musste ich aus Sicherheitsgründen. Aber danach gewinne ich Freunde und bin auch weiter in Kontakt, finanziere auch Prozesse für sie und erreiche dann auch was. Ne? In der Brotfabrik zum Beispiel, durch den Druck der Öffentlichkeit, mussten 24% Lohnerhöhung zugestanden werden. Ne? Lidl war unter Druck, weil ja Hungerlöhne, die da voll gezahlt wurden, auch jetzt noch. Dann wurde ein Betriebsrat gegründet, der das Vertrauen der Kollegen hat. Diese heimliche, illegale Kameraüberwachung musste abgestellt werden. Aber von Fall zu Fall passieren dann auch Verbesserungen. Ne? Das ist allerdings in neuester Zeit häufiger.
Nun hatte sich die Bäckerei dem Discounter Lidl ausgeliefert. Das war der einzige Abnehmer der Produkte. Wenn man auf die Lidl-Homepage guckt, kann man den Satz lesen, als verantwortungsbewusstes Unternehmen ist es grundsätzlich unser Bestreben, die sozialen und ökologischen Belange in Einklang zu bringen, um das in uns gesetzte Vertrauen zu rechtfertigen. Was geht Ihnen denn vor dem Hintergrund Ihrer Reportagen und Ihrer Erfahrungen, die Sie gemacht haben, durch den Kopf, wenn Sie so einen Satz hören?
Ja, das ist die reinste Lobhudelei in eigener Sache. Das sind Sprüche, wie man sie auch von Sekten kennt. Ne? Das ist bei Starbucks übrigens ähnlich. Ne? Die kamen ganze Belegschaften zu mir und sagten, also wir werden hier ausgepresst, hier gibt es Testkunden, die benoten uns selbst, ob wir lächeln oder nicht lächeln. Und alle überfordert. Und dann schicken die dann anschließend zur Rechtfertigung einen Schrieb raus. Unsere Partner, das werden die dortigen Arbeiter, Angestellten genannt, sind für uns das wichtigste Gut. Also man hat den Eindruck, das sind Sektenstrukturen. In vielen Bereichen erlebe ich, da braucht es der Mitgliedschaft bei Scientology nicht, um solche Strukturen festzustellen. Nicht? Das Prinzip ist ähnlich. Und da gehören zum Teil solche Konzerne zu. Ob das Lidl ist, ob das Schlecker ist. Die verhindern Betriebsratsbildungen. Die bei Schlecker, die haben ja ganze Belegschaften erpresst, um sie outzusourcen. Das waren Arbeiterinnen, die 20, 30 Jahre da waren und wurden von heute auf morgen vor die Alternative gestellt. Entweder betriebsbedingte Kündigung oder aber sie sollten unterschreiben, dass sie fortan bei einer anderen Firma für die Hälfte des Geldes arbeiteten und jederzeit kündbar waren. Also sowas nimmt zu und ist zurzeit also bundesweit, hat man auch den Eindruck, dass der Riss in der Gesellschaft zwischen immer mehr verarmenden Schichten und immer reicher werdenden und dass Menschen bereits qua Geburt in die Armut ja reingeboren werden und dann nicht mehr rauskommen, das ist eine Zerreißprobe, die diese Gesellschaft wirklich, die Demokratie auch gefährdet.
Kommen wir nochmal zu einer anderen Branche, mit der Sie sich in den letzten Jahren beschäftigt haben, nämlich die Callcenter-Branche. Das ist jetzt eigentlich eine relativ junge Branche. Wie sind Sie denn da überhaupt als älterer Mann reingekommen?
Ja nun, ich musste mich da auch jünger machen. Ich hatte als 49-Jähriger bin ich da vorstellig geworden. Aber das Alter ist gar nicht so entscheidend. Es gibt immer wieder auch Ältere. Ich hatte auf das Thema, bin ich überhaupt gestoßen worden, über einen Autor, der in wirtschaftlichen Schwierigkeiten war, ein Insolvenzverfahren hatte. Der war auch schon älter, der war 55 und hatte da gegen seine Überzeugung betrügerische SKL-Lose unter falschen Vorzeichen verkaufen müssen. Also der brachte mich aber auf die Idee. Und da muss man sagen, die Callcenter-Branche ist eine Wachstumsbranche. Nicht 500.000 arbeiten da, jedes Jahr kommen 40.000 dazu. Und die Outbound-Callcenter-Szene, das ist zu 80% reiner Betrug. Nicht? Das sagen auch die Betreiber selbst. Da gibt es einen der Größten, der hat mir das offen in die Kamera gesagt, wo ich auch gearbeitet hatte. Ja, Sie haben recht. Das ist alles, die ganze Branche ist auf Betrug aufgebaut, anders geht das nicht, die Konkurrenz ist groß, aber die anderen sind schlimmere Betrüger. Bei mir gab es die, so rechtfertigte er sich, Call On war das in Köln, bei mir gab es die besten Arbeitsbedingungen, helle Büros, gute moderne Technik, Kaffee gab es umsonst, ja, da muss ich ihm sogar recht geben. Aber ich habe da in mehreren Bereichen gearbeitet und da werden Opfer zu Tätern gemacht. Ne? Da werden Menschen, die arbeitslos sind, auch Jüngere oder gar nicht erst eine Stelle kriegen, werden da in kurzer Zeit durch Learning by Doing zu betrügerischen Abschlüssen gebracht. Sonst kommen sie nicht auf ihren Schnitt. Ja, sie kommen ohnehin nicht auf ihren Schnitt. Die wenigsten, die da von leben können, viele, die darüber hinaus Hartz IV beziehen. Die Fluktuation ist enorm hoch. Wenige, die das länger als ein halbes Jahr, das ist gegen die menschliche Natur, aushalten. Und die Krankheitsquote ist enorm hoch. Nervenzusammenbrüche, Tinnitus, Burnout-Syndrome, viele, die es nur über Aufputschmittel schaffen. In einem Fall jetzt im zweitgrößten Callcenter in Nordrhein-Westfalen, da waren es Teamleiter, die Koks verkauften, damit die noch heißer drauf waren bei den Telefonaten und die dann noch abhängig machten.
Sie haben es jetzt eben schon gesagt, die Callcenter-Branche ist eine Wachstumsbranche. Viel wird ja auch die Hoffnung von Landesregierungen reingesetzt, dass sich Callcenter ansiedeln. Das wird subventioniert, es gibt Förderbedingungen, um es attraktiv zu machen, um Arbeitsplätze zu schaffen. Würden Sie denn sagen, da müsste es eigentlich Standards geben, mit denen man sagt, wenn man Förderung haben will, muss man auch gewisse Arbeitsbedingungen einhalten?
Das finde ich wäre das Mindeste, nicht? Gerade im Osten, in Deutschlands in strukturschwachen Gegenden, Halle ist, glaube ich, die Hauptstadt der Callcenter im Osten, da werden die über Jahre subventioniert, nicht? Und da müsste es da Kontrollen geben. Und eigentlich gehören solche Läden geschlossen. Da ist Betrug institutionalisiert. Menschen werden wie durch eine Art Gehirnwäsche nicht dazu gebracht, gegen ihre ursprüngliche Überzeugung das zu machen. Und wer sich dann weigert, ich habe solche Fälle, wer sich weigert, diesen Betrug stattzugeben, der bekommt eine Sperre vom Arbeitsamt, nicht? Das ist wie eine Art Zwangsarbeit.
Jetzt sind Sie seit über 40 Jahren in Betriebsrecherchen unterwegs. Sie reden in letzter Zeit von der schönen neuen Arbeitswelt. Wenn Sie jetzt mal in der langen Sicht zurückschauen und das ein bisschen vergleichen, vielleicht mit der Realität heute, was sind denn die Unterschiede, die Sie beobachten über die Jahrzehnte? Was hat sich verändert in der Arbeitswelt?
Ich meine, als ich begonnen habe mit dieser Arbeit in Fabriken, schon Arbeit am Fließband, erkocht, entfremdete Arbeit auch machte, da hatten die Kollegen doch noch mehrheitlich den Eindruck, dass zwar zum Teil schlimme Zustände sind, aber eine Gesellschaft sich kontinuierlich zu besseren menschlichen und sozialen Standards hinentwickelt. Nicht? Das Prinzip Hoffnung. Und das ist heute abhandengekommen. Ich habe den Eindruck, da ist einiges so im freien Fall, dass viele resignieren, dass viele auch psychisch verelenden und dass sie erst gar nicht mehr ihre Rechte wagen wahrzunehmen. Allerdings, es gibt auch eine gegenläufige Bewegung. Bei Jüngeren erlebe ich neuerdings, dass sie doch wieder sich neu orientieren. Ich bin viel in Schulen. Das ist in den letzten Jahren im Kommen. Also ich habe den Eindruck, eine neue soziale Bewegung könnte entstehen, müsste eigentlich entstehen. Die Verhältnisse verlangen danach, schreien förmlich danach. Und dennoch würde ich sagen, es ist gelungen, einer bestimmten Industrie durch Brot und Spiele, durch Ablenkung Menschen von ihren eigenen Interessen zu entfremden. Und von daher hat man den Eindruck, es ist auch eine Spaßgesellschaft, die allerdings langsam ausgejuxt hat. Und ich glaube, wenn alle das Mögliche machen in ihrem Umfeld, auch sich gewerkschaftlich organisieren und dann nicht als passive Mitglieder, sondern aktiv Jugendvertretungen gründen, Betriebsräte gründen und so weiter, wäre viel mehr möglich, als wir jetzt alle noch für möglich halten. Wir leben in einer Demokratie, wir müssen eine Basisdemokratie herstellen und müssen da anfangen, wo wir auch selber sind, wo wir leben. Und das geht hier nicht um große Theorien zu entwickeln. Man sollte aus den Fehlern früherer Bewegungen lernen. Es sollte parteiübergreifend geschehen. Und es sollte nicht mit einem Dogma, mit einer starren Ideologie verbunden sein.
Eine letzte, vielleicht eher persönliche Frage. Sie sind in einem Alter, wo die meisten Leute mit dem Arbeitsleben aufhören und in Ruhestand gehen. Wird es einen Ruhestand auch für einen Günter Wallraff geben?
Ach, die ewige Ruhe ist uns auch lange genug beschieden. Ich finde, dass solange meine Kräfte reichen, mische ich mich da ein. Das macht auch Spaß. Ich kann auch inzwischen durch eine gewisse Akzeptanz, auch ohne was zu veröffentlichen, erreichen. Bei mir melden sich so viele mit grausamen Zuständen, dann rufe ich schon mal die Betriebe an, die Behördenleiter, die Unternehmer und sage, wissen Sie, ich habe da Zustände erfahren, bringen Sie das in Ordnung, sonst muss ich das leider veröffentlichen. Und siehe da, es passiert was. Nicht? Also das mache ich so nebenbei und bin allerdings jetzt auch dabei, eine Stiftung, ein Stipendium einzurichten, vielleicht auch mit Hilfe von Gewerkschaften und mit meinem Eigenvermögen, wo dann auch andere, jüngere freigestellt werden, die dann in Betriebe eindringen, um dann dort, wo Arbeiterrechte nichts mehr gelten, wo Willkür vorherrscht, um das in die Öffentlichkeit zu bringen. Nicht? Und da möchte ich das vervielfältigen, was ich als Einzelner mache. Das könnte zu einer sozialen Bewegung werden und das ist gerade im Gange, aber ich werde selbst meine Arbeit, solange es geht, fortführen.